Ja, wir wollen von Jesus hören, wir wollen Jesus begegnen und wir können Jesus begegnen in seinem Wort, in der Bibel. Und in der Bibel begegnet uns Jesus als der, der uns auf immer wieder überraschende Weise seine Liebe und die Liebe des Vaters offenbart. Und ich hoffe, auch wenn ihr jetzt schon fest gegründet seid, wenn ihr schon viel gelesen habt, dass ihr euch immer wieder neu auch überraschen lasst von dem, was ihr lest. Wir gewöhnen uns manchmal an die größten Sensationen und finden das dann irgendwann ganz normal. Und es ist gut, wenn wir lernen, neu zu staunen. Jesus begegnet uns in seinem Wort als der, der den Niedergeschlagenen Hoffnung gibt. Als der, der die Überheblichen auf den Boden der Tatsachen runterholt. Als der, der uns Antwort gibt auf Fragen. Wohin soll es mit uns gehen? Wie sollen wir unser Leben führen? Wie kann ein Leben aussehen, in dem er ganz Herr ist? Ein Leben unter seiner Königsherrschaft. Ein Leben in seinem Reich. Einige erinnern sich hoffentlich, vielleicht vor einem guten Jahr hatten wir einige Wochen, wo wir uns intensiv mit diesen Fragen beschäftigt haben, mit der größten Predigt aller Zeiten, die Jesus gehalten hat, wahrscheinlich mehrere Stunden lang, vielleicht zog sich das über mehrere Tage hin. Im Matthäusevangelium in den Kapiteln 5, 6, 7 haben wir wahrscheinlich eher so eine kompakte Zusammenfassung schon. Also wie der Rahmen beschrieben wird und wenn man das dann am Stück einfach durchliest, ist man in einer halben Stunde durch. Vermutlich hat Jesus länger als eine halbe Stunde gesprochen. Wir hatten dann, glaube ich, 9 Wochen im letzten Jahr, da sind wir bis Vers 16 gekommen in Kapitel 5, haben uns vor allem mit den Seligpreisungen beschäftigt. Durch diese Worte, durch diese größte Predigt aller Zeiten, diese Bergpredigt, werden seit bald 2000 Jahren Christen, aber auch Nichtchristen herausgefordert, ermutigt, in Frage gestellt. Und ja, wir wollen einfach da weitergehen jetzt und diesen Faden wieder aufnehmen. Wir haben uns also durch den ersten Teil von Kapitel 5 durchgearbeitet. Wer das nochmal nachlesen möchte, kann das in seiner Bibel tun. Wer das nochmal nachhören möchte, kann das auf unserer Internetseite tun. Oder ich habe auch ein paar CDs vorbereitet, wo die Predigten alle im MP3-Format, alle auf einer CD drauf sind. Die können also bei mir erworben werden.
Wir haben gesehen, in der Bergpredigt zeigt Jesus, wie es in seinem Reich zugeht. Oswald Chambers, der einigen bekannt ist durch sein Andachtsbuch Mein Äußerstes für sein Höchstes, der hat gesagt, die Bergpredigt ist nicht eine Reihe von Prinzipien, denen wir zu folgen haben. Sie ist eine Aussage über das Leben, das wir führen werden, wenn der Heilige Geist in unserem Leben zum Zuge kommt. Sie ist nicht eine Reihe von Prinzipien, denen wir zu folgen haben, wie eine Checkliste zum Abhaken. Sie ist eine Aussage über das Leben, das wir führen werden, wenn der Heilige Geist in unserem Leben zum Zuge kommt. Und es ist gut, wenn wir sie aus diesem Blickwinkel lesen, hören, nämlich als Evangelium. Es heißt in Kapitel 4, kurz bevor Jesus anfängt, er verkündigte das Evangelium vom Reich. Nicht er verkündigte das Gesetz vom Reich, nicht er verkündigte die Anforderungen für das Reich Gottes, sondern das Evangelium, die frohe Botschaft. Und die Bergpredigt ist frohe Botschaft, weil sie von dem spricht, was Jesus durch seinen Geist in unserem Leben tun möchte. Ein anderer Ausleger, Joachim Jeremias, hat gesagt, die Bergpredigt zeigt zeichenhaft, wie es ist, wenn die Königsherrschaft Gottes in diese Welt hereinbricht. Also wir bekommen so einen Vorgeschmack von dem, was passiert, wenn Gott zum Zuge kommt in unserem Leben ganz persönlich, in dieser Welt im Ganzen. Und vielleicht ist es gar nicht schlecht, an einem Wahlsonntag wieder zu starten, davon zu reden, wie sieht es in der Königsherrschaft Gottes aus? Was ist das Regierungsprogramm Jesu sozusagen? Wir wollen heute mit ein paar Versen starten, die sind nicht die einfachsten. Das sage ich gleich vorneweg, nicht damit ihr abschaltet, sondern es ist, glaube ich, spannend. Aber wir müssen ein bisschen denken, müssen ein bisschen kauen. Ich habe in einer Auslegung dann gelesen, das sind wahrscheinlich einige der schwierigsten Verse in der ganzen Bibel. Das finde ich immer sehr ermutigend, wenn man auch so als Prediger sich dann dran macht. Aber wenn man es knackt, ich glaube, von hier erschließt sich die ganze Bergpredigt. Und wir haben hier auch das Thema für die ganze Bergpredigt. Ich habe da nur im Vorbereiten gemerkt, dass es ist so viel, so kompakt, dass ich da jetzt auch aus diesem ersten Teil zwei Predigten mache. Also Fortsetzung nicht nächste Woche, weil der Erntedank ist, sondern die Woche drauf. Aber ich fange jetzt an und lese schon mal diesen ganzen Text, um den es geht. Das Thema ist die bessere Gerechtigkeit. Denn darum geht es in der Bergpredigt, die bessere Gerechtigkeit. Und der Text ist Matthäus 5, 17 bis 20. Matthäus 5, 17 bis 20. Jesus Christus spricht: Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Amen. Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist, darum geht es. Das ist die spannende Herausforderung hier. Alles, was bisher war in Matthäus 5, war eigentlich Einleitung. Alles, was hier nachkommt, ist eigentlich dann Entfaltung. Wir lesen dann im Rest von Kapitel 5 die Auseinandersetzung mit der Gerechtigkeit der Schriftgelehrten. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, dass den Alten gesagt ist, ich aber sage euch, sagt Jesus dann. Ja, diese Gegenüberstellung, das wird uns dann die nächsten Wochen weiter beschäftigen. Im ersten Teil von Kapitel 6 geht es um die Gerechtigkeit der Pharisäer. Habt Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr sie nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden, sagt Jesus. Die Gerechtigkeit der Schriftgelehrten, der Pharisäer, der Rest von Kapitel 6 und Kapitel 7, da geht es dann um diese neue Gerechtigkeit der Jünger, die Jesus schenken will. Trachtet zuerst nach meinem Reich, nach dem Reich Gottes. Wir wollen heute zwei Fragen nachspüren. Die erste Frage: Welche Autorität hat das Alte Testament für Jesus und dann auch für uns? Und die zweite Frage: Wie wird es von Jesus erfüllt? Denn das sagt er hier. Das sind also die Verse 17 und 18, die ersten beiden Verse, die ich gelesen habe. Beim nächsten Mal wollen wir dann das Thema fortsetzen mit den Fragen: Was sollen wir denn nun tun? Und was ist diese bessere Gerechtigkeit? Wie sieht die aus? Wo kommt die her? Also, das ist ein kleiner Ausblick schon. Aber jetzt wollen wir uns mit diesen beiden Fragen beschäftigen. Welche Autorität hat das Alte Testament für Jesus, für uns? Und wie erfüllt Jesus es, wenn er das hier sagt, dass er dazu gekommen ist? Welche Autorität hat das Alte Testament? Jesus hat seinen Zuhörern damals Rätsel aufgegeben. Und wenn man sich die Bücherregale in theologischen Fakultäten anschaut mit den Dissertationen, stellt man fest, er gibt diese Rätsel offensichtlich heute auch noch auf. Damals, sie sind nicht schlau aus ihm geworden. Er hatte keine formelle theologische Ausbildung. Er war irgendwie in gewissem Sinn ein Rabbi. Das wurde anerkannt. Er hat so gelebt, er ist so durch die Lande gezogen, hat gelehrt. Er hat aber wenig Zeit damit verbracht, offensichtlich das Gesetz zu studieren und zu lehren, wobei er dann sich wieder erstaunlich gut darin auskannte. Dann, was dazu dann überhaupt nicht passte, er umgab sich mit zwielichtigen Gestalten, die zu so einem Rabbi überhaupt nicht passten, die der normalerweise nicht mit der Kneifzange angefasst hat. Und er hat, man hat manchmal den Eindruck gehabt, er hatte eine Freude daran zu provozieren. Da kommt ein Kranker, der geheilt werden will, und man hat das Gefühl, Jesus guckt extra nochmal auf den Kalender, ob auch wirklich Sabbat ist. Er ignoriert Reinigungsvorschriften. Hände waschen, da ging es nicht um Hygiene, sondern das war eine geistliche, rituelle Geschichte. Seine Lieblingsgegner sind nicht etwa die Römer oder vielleicht wenigstens die Sadduzäer, das waren so die Liberalen, die Kompromisse gemacht haben, sondern seine Lieblingsgegner sind gerade die Frommen, gerade die Pharisäer. Die Pietisten, evangelikalen Charismatiker seiner Zeit. Und das Missverständnis konnte aufkommen, Jesus nimmt es mit dem Gesetz nicht so genau. Er ist ein Gesetzloser. Das war für das fromme Israel ein ziemlich schlimmes Urteil. Ein Gesetzesbrecher und einer, der auch noch andere lehrt, das Gesetz zu brechen. Und Jesus hält dagegen. Er sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Was meint er mit dem Gesetz oder den Propheten? Das ist ein zusammenfassender Begriff, der damals stand für das ganze Alte Testament. Findet ihr immer wieder, wenn ihr auch das Neue Testament lest. Manchmal wird einfach nur gesagt, das Gesetz, und gemeint sind dann aber nicht die 5 Bücher Mose, sondern Mose bis Maleachi oder auch das Gesetz und die Propheten oder das Gesetz, die Propheten und die Schriften. Das war so die offizielle Kategorisierung. Schriften sind dann so alles, was in die anderen beiden Kategorien nicht gepasst hat. Hohelied und Sprüche und so. Also, es geht um das ganze Alte Testament. Und Jesus sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Und er begründet das, da springen wir jetzt mal, wie er das dann erfüllt, das sehen wir gleich. In Vers 18 sagt er, wahrlich, ich sage euch, Amen, ich sage euch. Das ist so die höchste Stufe, wenn Jesus was bekräftigen will, wenn er wirklich sagt, das aufgepasst, jetzt wird's wichtig. Wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, das Jota, das ist im Griechischen das kleine I, da steht im Hebräischen das J dahinter. Das ist so ein ganz kleiner Buchstabe, mehr so ein Klecks. Oder ein Tüpfelchen oder ein Tüttel in den alten Übersetzungen vom Gesetz. Das ist dann so die Pünktchen. Es gibt mehrere Buchstaben im Hebräischen, die gleich aussehen, die aber unterschiedlich gesprochen werden, also ein S und ein Sch zum Beispiel. Und es wird dann unterschieden dadurch, ob der Punkt links oder rechts da drauf ist auf dem Buchstaben. So ein kleiner Pünktchen, denkt man auch, man muss halt irgendwie, mit dem Bleistift ist man dran gekommen. Also um dieses Pünktchen geht es. Bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz. Oder den Propheten, möchte ich ergänzen. Bis es alles geschieht. Bis an das Ende dieses Zeitalters, bis ich alles erfülle, was gesagt ist, bis ich wiederkomme in Herrlichkeit. Das ist hier gemeint. Ganz spannend, Jesus sagt so etwas Ähnliches im Markus-Evangelium. Da sagt er, Himmel und Erde werden vergehen, so viel steht fest, aber meine Worte werden nicht vergehen. Das ist jetzt schon spannend, wenn man jetzt die Ohren spitzt. Da sagt er, also das Gesetz wird nicht vergehen, solange wie Himmel und Erde nicht vergehen. Und dann sagt er, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte halten dann immer noch. Das heißt, meine Worte stehen auch noch über dem Gesetz. Meine Worte haben auch noch Bestand, wenn das Gesetz nicht mehr ist. Denn das Gesetz gilt nur für dieses Zeitalter, aber meine Worte auch für das zukünftige Zeitalter. Und stellt euch das vor, in einem frommen jüdischen Kontext, wenn jemand sowas sagt, da wird's schon heiß. Die Schriften des Alten Testaments, sagt Jesus, sind unvergänglich für diese Zeit. Und sie sind nicht nur unvergänglich, lesen wir dann weiter in Gottes Wort, sondern sie sind auch für uns bestimmt. Und sie bringen uns Segen. Also die eine Sache, ob eine Sache unvergänglich ist oder sehr langlebig. Irgendein Granitfels, der irgendwo in der Landschaft steht, gut, der wird langsam abgetragen von der Erosion, aber für unseren Zweck ist der mal unvergänglich, aber der nützt uns nichts. Wir können draufklettern oder so. Aber Gottes Wort ist nicht nur unvergänglich, sondern es ist lebendig und es spricht zu uns. Paulus sagt uns das zum Beispiel im Römerbrief, in Römer 15, Vers 4. Da spricht er, also zitiert er gerade vorher einen Psalm und sagt dann, was zuvor geschrieben ist, also im Alten Testament, das ist uns zur Lehre geschrieben. Damit wir durch Geduld, braucht man dann manchmal bei der Auslegung, durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Oder noch ein Wort aus dem 2. Timotheusbrief, 3, Vers 16, alle Schrift von Gott eingegeben ist, nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Alle Schrift von Gott eingegeben, von Gott eingehaucht, heißt es da, eingegeistet, durch seinen Geist eingegeben. Jesus macht es ganz klar, für ihn ist das ganze Alte Testament das unveränderliche Wort Gottes. Die Vorschriften des Alten Testaments sind nicht irgendwelche menschlichen Experimente, wo Menschen ein paar Jahrhunderte rumprobiert haben, ob sie damit klarkommen. Und dann kommt irgendwann Jesus und sagt, nee, das funktioniert alles nicht. Sondern sie sind Gottes detaillierte Anweisungen. Man wird manchmal fast wahnsinnig beim Lesen. Ich habe 2. Mose vor einer Weile wieder gelesen und dann kommt also ganz minutiös die Beschreibung, wie die Stiftshütte nun gebaut werden soll. Über mehrere Kapitel. Dann gibt es einen unerfreulichen Zwischenfall, in den viel Edelmetall und ein Kalb involviert ist. Und dann kommen nochmal genauso viele Kapitel, wo genauso detailliert beschrieben wird, wie diese Stiftshütte dann gebaut wird. Und dann denkt, das habe ich doch alles schon mal gelesen. Man hätte auch einfach schreiben können, und es geschah so. Aber dem Schreiber war es wichtig zu zeigen, sie waren, an der einen Stelle waren sie ungehorsam, aber hier waren sie gehorsam und sie haben es genauso umgesetzt, nicht wie sie sich's ausgedacht haben, nur auch goldene Knöpfe wären schön, sondern wie Gott es ihnen ganz klar gesagt hat. Und das hat dann für uns Konsequenzen. Dafür, wie wir mit dem Alten Testament umgehen. Ich komme gleich noch dazu, wie wir es anwenden oder wie wir es auch nicht anwenden. Aber mir geht es erstmal darum, welchen Stellenwert es hat. Wenn wir sagen, ja, Jesus ist großartig, Jesus ist mein Held, aber mit dem Alten Testament kann ich nichts anfangen. Oder wenn ich sogar sage, das kann man immer mal wieder lesen, mehr oder weniger vornehm formuliert, Jesus hat diese primitiven religiösen Vorstellungen aus dem Alten Testament überwunden. Wir sind doch heute weiter. Wenn wir uns so über das Alte Testament stellen, da haben wir nicht Jesus auf unserer Seite. Für Jesus ist ganz klar, dieses Wort ist unveränderlich. Es ist unverbrüchlich. Und die Autorität, ich habe gefragt, welche Autorität hat das Alte Testament? Es hat für uns die Autorität von Jesus Christus. Ja, wir kommen zum Alten Testament durch Jesus Christus. Das ist dann ganz wichtig, wenn wir es lesen, wenn wir es tun wollen. Wir kommen nicht auf dem Umweg an Jesus vorbei. Zum Alten Testament. Weil Jesus unser Herr ist. Aber unser Herr sagt, diese Worte werden nicht vergehen. Diese Worte sind verbindlich. Und wenn ich mich gegen das Alte Testament stelle, dann stelle ich mich auch gegen die Autorität von Jesus. Nun ist mir völlig klar, dass das Alte Testament in ziemlich weiten Teilen nicht so leicht zu greifen ist. Ich habe gesagt, ich habe vor einer Weile 2. Mose gelesen, dann kam 3. Mose, dann kam 4. Mose. Man braucht da einen ziemlich langen Atem. Es ist oft fern unserer Lebenswirklichkeit. Wenn wir so eine Geschichte von Jesus aus dem Johannesevangelium lesen, selbst das ist 2000 Jahre her, aber da finden wir meistens viel leichter einen Zugang. Und vieles ist auch nicht leicht zu verstehen. Und wenn du sagst, ich habe das alles durchgelesen, fand ich alles kein Problem, alles klar, ersichtlich, würde ich mir ein bisschen Sorgen machen. Nur, das mag ja sein, aber deshalb können wir die Bibel, die Jesus las, nicht missachten. Die Bibel, von der Jesus gesagt hat, das ist Gottes Wort. Wie missachten wir das Alte Testament? Zum Beispiel, indem wir uns drüber erheben, indem wir abfällig drüber reden. sagen, also das ist ja komisches Zeug, das ist nicht Gott, wie ich ihn kennengelernt habe, das soll ein Gott der Liebe sein, der sowas macht. Und dann bin ich Richter darüber, was Gott tut. Oder sehr beliebt, und ich habe für Ironie und so für Satire und so ein Faible, aber lass uns vorsichtig sein, wenn wir anfangen, unsere Witzchen zu machen über Passagen im Alten Testament, die wir irgendwie skurril finden. Oder ein bisschen schwer verständlich, gerade da, wo Leute fürs Reich Gottes vorbereitet werden, im Theologiestudium, an der Bibelschule, wenn man dann da drin steckt irgendwo, dann ist man da schnell dabei. Oder irgendwelche langweiligen Passagen oder so die Witze, ja, ich habe meine Examenspredigt aus irgendwo Erste Chronik, aus den Geschlechtsregistern und so, was mache ich jetzt damit? Das ist nicht unsere Position, uns darüber zu erheben. Eine dritte Form, wie wir es missachten können, ist, indem wir es einfach links liegen lassen. Indem wir es einfach ignorieren. Sagen, habe ich mal reingelesen, habe ich nicht kapiert. So, ich lese lieber Philipperbrief oder so. Das ist irgendwie schneller verdaulich. Ich mache mir einfach da die Sorge. Vielleicht sagst du, ja, ich weiß gar nicht, wer sowas tun soll, aber vielleicht findest du dich da irgendwo drin wieder. Ich kenne solche Gedanken von mir durchaus. Aber da machen wir unser Verständnis, unseren Verständnishorizont oder auch, ich sag mal, unser Unterhaltungsbedürfnis, also ob wir das jetzt spannend oder langweilig finden, zum Maßstab über das, was Gott geredet hat. Und da mir kam dieses Bild, also du bist aufgewachsen mit der Musik von Wolle Petri und vielleicht an guten Tagen noch Peter Maffay und du sitzt in einem Beethoven- oder im Tschaikowski-Konzert und sagst, was ist das für komische Musik, kann man gar nicht mitsingen. Also, ihr versteht das Bild. Wenn ich mich so über Gottes Wort erhebe, ich sage, dass Tschaikowski göttlich inspiriert ist, aber vielleicht eher als Wolle Petri, aber also, lass uns da vorsichtig sein, dass wir uns nicht über Gottes Wort erheben. Ganz, ich bin jetzt noch gar nicht dabei, was wir damit machen, wie es zu uns spricht, wie wir es umsetzen. Mir geht es erstmal darum, mit welcher Haltung kommen wir denn, wenn Gott redet. Also, was ist die rechte Einstellung? Möchte ich auch mehrere Punkte nennen. Das erste ist meine Herzenshaltung, mit der ich komme. Und das ist gut, wenn es ein anbetendes Herz ist. Ein Herz, was Gott hingegeben ist. Ein Herz, was sagt, ich möchte deinen Willen tun. Ich möchte ihn gern tun. Ich möchte dir gehorchen, Gott. Wir werden dann sehen, und darum dreht sich dann auch in der Bergpredigt, nicht jede Vorschrift aus dem Alten Testament ist für uns heute 1:1 umzusetzen. Also ob du das Böcklein in der Milch seiner Mutter kochst, ob du ein Geländer um dein Dach baust, ob du ein Brandopferaltar baust und andere schöne Dinge, die da vorgeschrieben sind. Die sind für uns nicht so 1:1 umzusetzen, aber wir sollen mit einem Herzen kommen, das sagt, Gott, ich will deinen Willen tun. Und dazu, dass wir dann ein bisschen klarer sehen, wie wir es umsetzen sollen, hoffentlich auch diese Predigtreihe dienen. Ein zweites, wenn da Unverständnis ist, wenn wir einfach stehen wie der Ochs am Berg, wenn wir uns auch ärgern über manches, was wir lesen, sagen, jetzt habe ich gerade verstanden, dass Gott mich annimmt und jetzt lese ich da solche Gerichtsworte und ich komme damit gar nicht klar, dann sei damit ehrlich. Das, was ich bisher gesagt habe, soll nicht dazu führen, dass du das dann runterschluckst oder durchstreichst oder sagst, sowas darf ich ja nicht denken. Da haben mich Leute gefragt, darf ich denn zweifeln als Christ? Es ist so, als wenn dich einer fragt, darf ich Hunger haben oder darf ich, weiß nicht was. Also was nützt dir das, wenn ich Nein oder Ja sage? Die Frage ist, was mache ich denn mit Zweifeln? Was mache ich denn mit meinem Ärger über das, was ich an Gott nicht verstehe? Und da möchte ich dich einladen, da auch damit zu Gott zu gehen. Wiederum das an den Adressaten zurückzubringen. Vielleicht hast du manchmal das Gefühl, du möchtest dieses Buch in die Ecke pfeffern. Gott hält das aus. Der hat ganz andere Sachen ausgehalten. Aber geh wieder zu ihm, red mit ihm, sag Gott, ich verstehe das nicht. Was willst du von mir? Aber bleib an ihm dran. Und ein drittes, dazu sage ich gleich noch mehr, wenn es um die Erfüllung geht. Wenn wir das Alte Testament lesen, lass es uns lesen immer mit dem Blick auf Christus. Denn wir werden sehen, das ganze Alte Testament ist geschrieben hin auf Christus. Und es führt zu Christus hin. Und viele Geschichten, die für sich keinen Sinn ergeben, ergeben einen Sinn, wenn du auf Jesus siehst. Dann liest du über einen Gott, der seinem Vater sagt, er soll seinen eigenen Sohn schlachten, auf den er so und so viele Jahre gewartet hat. Du denkst, was ist das für ein Gott? Und man kann da stundenlang darüber diskutieren. Aber du kannst auch darauf sehen, dieser Gott hat seinen eigenen Sohn gesandt. Und dieser Vater im Alten Testament musste seinen Sohn letztlich nicht opfern. Aber dieser Gott hat seinen Sohn geopfert. Und dann bekommt diese Geschichte eine ganz andere Bewegung. Welche Vorausahnung auf das, was kommen wird, steckt in diesem Text? Welche Prophetie steckt in diesem Text? Finden nun nicht in jedem einzelnen Vers im Alten Testament irgendeinen Hinweis auf Jesus. Da gibt es dann so Spezialisten, die in jedem goldenen Knopf der Stiftshütte noch irgendwas entdecken. Das meine ich nicht. Aber die Gesamtrichtung führt zu Jesus. Und wenn du Gerichtsworte liest, dann kannst du danken, dass Jesus das Gericht getragen hat und dass er Versöhnung schenkt. Und dass er ein gerechter Richter ist und nicht ein ungerechter Richter. Stellt euch vor, Gott wäre allmächtig und ungerecht. Dann wird es uns richtig schlecht gehen. Augustinus hat gesagt, das Neue Testament ist im Alten Testament verborgen und das Alte Testament ist im Neuen Testament offenkundig. Die beiden sind aufeinander bezogen und ich kann das eine nicht wirklich ohne das andere verstehen. Deshalb in Klammern hier nur, auch das Neue Testament werde ich auf Dauer nicht wirklich in der Tiefe verstehen, ohne dass ich das Alte Testament studiere. Und grundsätzlich, das habe ich ähnlich schon eben gesagt, ich will mich dem Wort Gottes nähern mit einem ehrfürchtigen, mit einem anbetenden Herzen. Ich sage nicht, was ist das für ein komischer vorderorientalischer Text, sondern mein Herr spricht zu mir, mein Schöpfer, mein Retter. Und ich will hören, was er zu sagen hat und vielleicht verstehe ich sogar was davon. Dann ist das eine doppelte Freude sozusagen. Und wenn ich es nicht verstehe, Martin Luther hat sinngemäß gesagt, an den Passagen, die ich nicht verstehe, und er war sehr offen, bei manchen Passagen, gerade im Alten Testament, dann zu schreiben, in seinen ganz offiziellen Schriften, also wie diese seltsame, kuriose Geschichte hier reingeraten ist, weiß Gott und sonst noch irgendjemand, aber ich nicht. Aber er hat gesagt, also an den Stellen, die ich nicht verstehe, ziehe ich meinen Hut und ehre auch da Gott und gehe weiter zu dem, was ich dann auch wieder verstehe. Ich muss mich da auch nicht verbeißen und ich muss es heute nicht alles verstehen. Und ich habe als Prediger auch die große Freiheit zu sagen an manchen Stellen, Gott weiß es. Also, das Alte Testament ist unvergängliches Wort Gottes, sagt Jesus. Und wenn wir es lesen, dann ist da nicht nur die Autorität drin, einfach, dass halt der Heilige Geist es inspiriert hat, sondern die Autorität von Jesus Christus selbst, unserem Herrn, der uns darauf weist, der uns diese Autorität vor Augen führt. Und jetzt sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, es aufzulösen, das haben wir jetzt verstanden, sondern ich bin gekommen, es zu erfüllen. Und das ist ein bisschen ein seltsames Wort. Und da wollen wir schauen, was meint er damit? Wie wird dieses Alte Testament von Jesus erfüllt? Er sagt nicht, ich bin gekommen, nicht es aufzulösen, sondern es zu tun. Punkt. Oder es zu bekräftigen. Oder zu sagen, dass ich das gut finde. Oder es zu verteidigen. Jesus ist nicht der Bewahrer des christlichen oder auch des jüdischen Abendlandes. Und sagt, an diesen alten Regeln müssen wir doch festhalten, die haben uns so lange getragen und so weiter. Wir müssen christliche Werte hochhalten oder so. Er ist nicht ein Bewahrer, der sagt, es muss alles so bleiben, wie es war, sondern er ist der von Gott Gesandte, von den Propheten verheißene Retter und Messias. Er löst das Gesetz nicht auf, er bestätigt es auch nicht nur einfach, sondern er erfüllt es. Und ich möchte mal drei Weisen nennen, die ich gefunden habe, wie Jesus das Alte Testament erfüllt. Und man könnte noch viel mehr drüber sagen. Jede gut sortierte theologische Bibliothek wird euch darüber Auskunft geben. Aber ich möchte drei Dinge rausgreifen. Das erste, habe ich eben schon gesagt, das Alte Testament zielt auf Jesus Christus hin. Im Johannesevangelium, Johannes 5, 39, sagt Jesus zu den frommen Juden seiner Zeit. Wo sagt er das? Das ist Kapitel 6, da sagt er es nicht, sondern in Kapitel 5, Vers 39. Ihr sucht in der Schrift, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin, und sie ist es, die von mir zeugt, die Heilige Schrift. Für die frommen Juden war das Alte Testament. Aber, sagt er dann weiter, ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Also er lest von mir, aber dann kommt ihr nicht zu mir. Das ist die Tragik, mit der er sich da auseinandersetzt. Die Schrift zeugt von Jesus. Und es ist für uns ein Grund zum Staunen, ein Grund zur Anbetung, wie das ganze Alte Testament auf Jesus hinzielt. Und es geht los bei Adam und Eva. Nach dem Sündenfall kündigt Jesus an, dass da ein Nachkomme der Frau kommen wird, der Schlange Satan den Kopf zertreten wird, der den Teufel besiegen wird. Und wir wissen heute, wer dieser Nachkomme war. Christus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Gott macht Adam und Eva, nachdem er sie schon vertrieben hat, Kleider aus Fellen. Diese Feigenblätter waren nicht so besonders praktisch. Und das erste Mal wird hier Blut vergossen, um die Sünde der Menschen zu bedecken. Und das ist schon ein Bild für das ganze Opfersystem, was dann später kommt. Aber es ist ein Bild auf das einmalige große Opfer, was schließlich dieser Nachkomme der Frau bringen wird. Gott vergießt Blut, er vergießt dann sein eigenes Blut, um die Sünde der Menschen zu bedecken. Dann zieht sich dieser rote Faden durch das ganze Opfersystem, an dem wir dann wieder, wenn wir es lesen, wenn du es in der stillen Zeit Vers für Vers liest, vielleicht dann in den Passagen auch mal größere Abschnitte lesen, wo ganz minutiös beschrieben wird, was mit dem Fett und was mit der Schwarte und was mit den Knochen gemacht wird und so weiter. All diese Opfer ergeben nur einen Sinn, weil sie hinführen auf das eine große Opfer. Und der Hebräerbrief ist ein Geschenk Gottes, was uns das offenbar macht, wie diese alttestamentlichen Opfer auf Jesus bezogen sind. Und erst da bekommen sie ihren Sinn. Und dieser rote Faden mündet in den zahlreichen, präzisen Vorhersagen, prophetischen Ankündigungen vom Kommen Jesu. Wenn wir es lesen, wir können wirklich... Es gibt da natürlich schlaue Leute, die sagen, ja, die haben dann das Neue Testament extra so geschrieben, dass es passt. Aber er wird geboren in Bethlehem. Er wird geboren von einer Jungfrau. Er wird ein Nachkomme Davids sein. Er erfüllt diese Messias-Psalmen. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Er wird verraten für 30 Silberstücke. Sein Leiden wird minutiös beschrieben. Jesaja 53, Psalm 22, bis in die Details, und meine Kleider haben sie unter sich aufgeteilt und so weiter. Selbst dann die Sammlung der Völker nach der Verherrlichung Jesu wird beschrieben, in Joel. Ich will meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter werden prophezeien. Ich habe in einem Buch da gestöbert, der sprach von 300 erfüllten Prophezeiungen im Alten Testament auf Jesus hin. Ich habe die jetzt nicht nachgezählt, aber ihr bekommt das Bild. Und das ist was heute auch zu Menschen redet. Ich habe gestern noch ein Zeugnis gelesen in diesem Magazin Fokus Israel von der Amtsi, die also missionarisch unter Arabern und unter Juden in Israel arbeiten. Wir haben die hinten liegen, kleine Werbung an der Seite. Und da berichtet der Leiter der israelischen Bibelgesellschaft von Gesprächen mit orthodoxen Juden, denen sie kleine Büchlein verteilen, wo die Psalmen drin sind. Nicht das Neue Testament, sondern die Psalmen. Und alles, was auf Jesus hinspricht in den Psalmen, ist rot unterlegt. Und darüber kommen sie ins Gespräch. Und ein orthodoxer Jude liest 10 Minuten in diesem Büchlein und kommt und sagt, hier geht es doch um Jeschua, oder? Und dann versteht er, dass hier von Jesus die Rede ist. Versteht, dass das Alte Testament von ihm zeugt. Das Alte Testament zielt auf Christus hin und immer wieder, wenn wir es lesen, finden wir diese Hinweise. Und manchmal ist eine Studienbibel oder sowas hilfreich, weil wir sonst manche Hinweise auch überlesen. Ein zweites, wie Christus das Gesetz, das ganze Alte Testament erfüllt hat, er war vollkommen gehorsam. Er war der Einzige, der hier gelebt hat, der vollkommen gehorsam war, der komplett den Willen Gottes erfüllt hat in seinem Leben. Ich hatte gesprochen von diesen Verdächtigungen, dass er gesetzlos sei. Aber in seinem irdischen Leben hat Jesus das Gesetz vollkommen erfüllt. Er ist nicht schuldig geblieben. Und er weist die Menschen auch immer wieder auf Gottes Gebote. Da kommt der reiche Jüngling und fragt, was soll ich tun? Und Jesus sagt, du kennst die Gebote. Da sind die Aussätzigen, die er heilt. Und er sagt, geh zum Priester und vollzieht die offiziellen Reinigungsriten, die jetzt noch nötig sind. Er spricht von den Pharisäern, die noch von ihren Küchenkräutern, von der Petersilie auf der Fensterbank den Zehnten geben. Und er macht sich dann nicht wie wir drüber lustig, sondern er sagt nur, bei euch haben sich die Prioritäten verschoben. Das Wichtigste am Gesetz lasst ihr weg. Die Barmherzigkeit, die Liebe. Und das tut ihr. Und seine Antwort ist dann nicht einfach umdrehen, sondern dieses tun und jenes nicht lassen. Und auch da, wo er scheinbar das Gesetz bricht, beim Scheidungsrecht, beim Sabbat, bei anderen Aussagen, da führt er eigentlich zum wahren Kern der Gebote, zu dem, was Gott wollte. Und das lesen wir dann auch in der Bergpredigt. Und er führt nicht weg vom Gesetz. Und im Johannesevangelium fragt er seine Gegner, wer von euch kann mir eine einzige Sünde vorwerfen? Ich weiß nicht, ob du das schon mal ausprobiert hast im Hauskreis oder so das zu fragen. Ich würde es nicht unbedingt ausprobieren. Die Antwort könnte dir nicht gefallen. Aber sie konnten ihm nichts antworten. Sie konnten ihm nichts vorwerfen. Sie haben ihn dann zwar als Gotteslästerer gekreuzigt, aber sie wussten selber, dass sie ihm eigentlich nichts vorwerfen können. Jesus hat Gottes Willen, wie er im Gesetz geoffenbart ist, vollkommen erfüllt. Und er hält seine Nachfolge an, in seiner Spur zu bleiben, wenn er seinen Jüngern sagt, lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe. Und Jesus ist natürlich der, der hinter dem Gesetz steht, der das Wort ist, das am Anfang war. Er ist nicht einfach nur einer, der das Gesetz tut, sondern er ist die Quelle des Gesetzes. Und in ihm sehen wir Gottes Willen. Und schließlich, wie erfüllt Jesus das Gesetz? Er erfüllt die Forderungen des Gesetzes, als da, wo er am Kreuz stirbt für unsere Sünde. Wenn wir die 5 Bücher Mose lesen, dann ist ein beträchtlicher Anteil davon, sind die Regeln für den Gottesdienst, für den Tempel, für die Opfer, für die Festtage. Und ich sagte schon, diese Rituale sind nicht menschliche religiöse Versuche, irgendwie bei Gott Anerkennung zu kriegen, sondern sie sind von Gott angeordnet. Und dabei ist Gott dann ganz klar, und das lesen wir dann im Hebräerbrief, und Andeutung darauf gibt es bei den Propheten schon, das Blut von Böcken und Stieren kann niemals Sünden wegnehmen. Das müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen. Gott gibt ganz detaillierte Anweisungen für dieses ganze penible Opfersystem, wie das geschehen soll und wann und mit wem und so weiter. Und dann sagt er irgendwann, das funktioniert alles nicht. Es ist alles für die Katz, wenn ihr euch darauf verlasst. Dann kann man sich fragen, dann sind die gekniffen, die das befolgt haben. Aber dieses Gesetz, diese Opferregeln hatten eben das Ziel, dass sie auf Jesus zeigen. Auf das eine große Opfer. Und im Opfer von Jesus am Kreuz haben diese Opfer, diese Vorläufer dann auch ihre Bedeutung. Und der fromme Jude, der auf Gottes Gnade vertraut und im Gehorsam seine Opfer dargebracht hat im Alten Bund, der wurde gerecht dadurch, durch das Blut, was Jesus später vergossen hat. Das ist ein bisschen schwer zu fassen, aber es ist so, dieses Konto wurde sozusagen später dann aufgeladen. Und deshalb haben diese Gesetze, haben diese Opfer Gültigkeit aus dem Opfer von Jesus. Dadurch, er erfüllt diese Regeln erst mit Sinn. Er erfüllt sie erst mit Leben. Er erfüllt sie erst mit der Gnade Gottes. Und die alttestamentlichen Opfer bereiten die Bühne für das eine große, einmalige Opfer. Jesus, Gottes Sohn, stirbt am Kreuz. Und Gott hat das von langer Hand vorbereitet. Er hat nicht gesagt, jetzt habe ich so viel probiert, jetzt probiere ich mal was Neues. Sondern er hat diesen Plan in Ewigkeit. Und er bereitet sein Volk vor. Und er bereitet diese Menschheit vor, dass wir heute begreifen, es muss jemand sterben. Es muss Blut vergossen werden. Wenn es diese Vorbereitung durch das Gesetz nicht gegeben hätte und Jesus wäre gestorben, hätten die Leute vielleicht gesagt, schade oder mir egal. Aber sie hätten nicht verstanden, dass es ein Opfer für die Sünden ist. Aber als Johannes sagte, er ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt, haben die Menschen schon etwas verstehen können davon, was mit diesem Lamm gemeint ist. Eben nicht zum Kuscheln, sondern ein Opfertier. Jesus hat es sozusagen, das alttestamentliche Gesetz hat das sozusagen pädagogisch vorbereitet. Und das Opfer von Jesus gibt diesen Opfern dann Gültigkeit. Die Einrichtungen des Gesetzes finden ihre Erfüllung in Jesus, so wie ein Gutschein, wie ein Scheck, der dann eingelöst wird. Jesus ist gekommen, das Gesetz zu erfüllen durch seinen Tod am Kreuz. Das geht noch eine Ebene tiefer. Ich möchte ein paar Verse lesen aus dem Römerbrief, Römer 8, die ersten Verse. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, das lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das hatten wir gerade im Hebräerbrief, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Das Gesetz steht als Forderung vor uns. Im Alten Testament lesen wir, wer das tut, wird leben. Und im Römerbrief lesen wir, niemand hat es getan. Niemand kann es vollständig erfüllen. Und wer eins der Gebote bricht, der ist am ganzen Gesetz schuldig. Und Jesus hat diesen Fluch des Gesetzes, das Gesetz der Sünde und des Todes, auf sich genommen. Er, der ohne Sünde war, der es komplett getan hat, der nichts schuldig geblieben ist. Er ist zum Fluch geworden für uns, kann Paulus sagen. Krasse Sprache. Weil dieser Fluch des Gesetzes, verflucht ist der, der es bricht. Dieser Fluch ist auf Jesus niedergegangen. Und deshalb sind wir frei für zu einem neuen Leben. In Kapitel 3 im Römerbrief sagt Paulus, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollen. Und jetzt sagt er, Jesus, er hat diesen Ruhm, er hat diese Herrlichkeit und er trägt den Fluch der Sünde am Kreuz. Und so ist die Forderung des Gesetzes erfüllt, so ist das Gesetz, wenn es ein Weg zum Heil sein soll, ein Weg zur Rettung, dass ich dadurch zum Leben komme, in der Funktion ist das Gesetz tatsächlich erledigt und abgetan durch Jesus. In dem Sinn ist es durchaus aufgelöst, weil es erfüllt ist. Deshalb kann Paulus sagen in Römer 10, Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, der ist gerecht, weil er es erfüllt hat, weil es in ihm zu seiner Erfüllung gekommen ist. Was heißt das? Jesus hat nicht ein paar Missverständnisse über Gott beseitigt. Nach dem Motto, der meint das gar nicht so. Das habt ihr alles falsch verstanden. So eine Pfarrer-Fliege-Theologie, ja? Das ist gar nicht so streng gemeint. Ich zeige euch nicht den schrecklichen, heiligen, fordernden Gott, sondern mal einen netten, menschenfreundlichen Gott, der fünfe gerade sein lässt. Mit dem kommt ihr viel besser klar. Das Gesetz, der Gott des Gesetzes ist out. Jetzt kommt nur noch der Gott der Liebe. Nein. Jesus bekräftigt alle diese unschönen Dinge. Er sagt, Gott ist schrecklich, Gott ist heilig, Gott ist fordernd. Das Gesetz steht da wie eine Wand. Eiger Nordwand im Winter oder so, ja. Und Jesus sagt nicht, da wollen wir uns dann nächstes Mal nochmal mit beschäftigen, diese überspannten Pharisäer, dass die alles so kleinlich genau nehmen müssen. Gott ist doch nicht so gesetzlich. Und so, macht euch doch mal locker. Nein, er sagt, die Gerechtigkeit der Pharisäer ist nicht gut genug. Eure Gerechtigkeit muss besser sein. Es wird nicht vergehen, der kleinste Buchstabe. Das heißt, das, was das Gesetz fordert, muss erfüllt werden. Die Strafe für die Sünde muss vollstreckt werden. Gott widerspricht sich nicht selbst. Er sagt nicht, ja, das habe ich zwar damals gesagt, aber ich habe es mir anders überlegt. Ja, wer weiß, was Gott sich dann morgen anders überlegt. Dann haben wir keine Sicherheit, wenn Gott nicht zu seinem Wort steht. Das Gesetz muss erfüllt werden. Die Strafe muss vollstreckt werden und der heilige, ewige, sündlose Christus nimmt diese Strafe am Kreuz auf sich. Das ist die Erfüllung des Gesetzes. Und dadurch sind wir frei von der Strafe und dadurch sind wir frei von der Angst. Jemand könnte jetzt Halleluja sagen. Aber noch mehr. Wir können ja sagen, okay, schön, ist doch alles erledigt mit dem Gesetz, können wir nach Hause gehen, Rest der Bergpredigt wieder ins Regal stellen. Nein. Was habe ich gelesen aus Römer 8? Damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in Christus erfüllt werde? Nein. Damit die Gerechtigkeit in uns erfüllt würde. Christus hat die Gerechtigkeit erfüllt und wir sollen das auch tun. In seiner Kraft, durch sein Leben in uns. Dann heißt es da weiter, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Dieses Leben nach dem Geist, das ist das Leben, was die Bergpredigt uns beschreibt. Da schließt sich der Kreis. Das ist das Leben, das der Prophet Jeremia angekündigt hat. Für den neuen Bund. Er sagt, nicht mehr ein Gesetz, was auf steinerne Tafeln geschrieben steht, diese steinerne Wand, die vor dir steht, wo du nicht durchkommst, sondern ein Gesetz auf die Tafeln des Fleisches im Herzen geschrieben. Das soll der Bund sein, sagt Gott, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben, in ihren Sinn schreiben und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. So begegnet uns Gott. So erfüllt Christus das Gesetz. Und so erfüllt er das Gesetz in uns, dass wir im Gehorsam durch den Heiligen Geist leben. In dieses Leben führt er uns, dieses Leben beschreibt er in der Bergpredigt. Und es wird dann richtig praktisch. Das war wichtig, dass wir diesen Einstieg hatten. Ich habe euch gesagt, das ist nicht so ganz leicht verdaulich. Das ist auch nicht ganz 30 Minuten, wie die Bergpredigt damals auch. Aber von dieser Basis her wollen wir uns dann diese einzelnen Aussagen in der Bergpredigt anschauen in den nächsten Wochen. Darin können wir leben, wenn wir uns ihm anvertrauen, unserem Herrn, unserem Retter, Jesus Christus, der das Gesetz erfüllt hat. Amen.